Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Auch Donald Trump muss mal Pipi und er muss tanken, wenn er in Deutschland ist. Ich habe vorhin noch ein Video gesehen, so 3 oder 4 dicke Limousinen an der Tanke angehalten, offenbar in Hamburg. Und in einer dieser wirklich poschen Autos sitzt dann offenbar Donald Trump und muss eben mal tanken. Was soll man machen? Irgendwie muss er sich ja fortbewegen in Hamburg. Es ist G20-Gipfel, die Staatschefs kommen so langsam aber sicher an. Und die Demos und Kundgebungen laufen. Eine der größeren ist heute und die heißt Welcome to Hell. Krasse Ansage. Wie die Demo bis jetzt läuft, ich frage gleich mal nach bei unserer Reporterin. Und mit Armin Himmelrath heute Abend bei mir im Studio. Knutsche ich vielleicht später noch?
Ja.
Armin,
freust du dich schon?
Freust du dich schon?
Ja, klar, weil heute ist natürlich auch, wenn dann heute, oder?
Wenn dann heute, denn heute ist internationaler
Tag des Kusses.
Knutschtag, würde
genau,
ich jetzt
also
sagen.
Fangt schon mal an.
Aber deins klingt so offiziell, klingt irgendwie schöner.
Ja, nee, wenn man Knutschtag draus.
Mal gucken, wie weit wir später noch kommen, der Armin und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Welcome to Hell. Bitte nicht verwechseln mit Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. Das ist ein Song. Welcome to Hell ist eine Anti-G20-Demo. Heute werden mindestens 7500 linksautonome Teilnehmer erwartet in Hamburg. Und die Sorge bei dieser Demo ist, dass es eben zu schweren ersten Ausschreitungen kommen kann im Rahmen des G20-Gipfels. Die Veranstaltung hat heute Nachmittag begonnen und unsere Reporterin Helene Buchholz ist in Hamburg, guckt sich diese Demonstration an. Helene, die Demo hat heute Nachmittag begonnen, beziehungsweise die Veranstaltung dazu. Dieser Titel Welcome to Hell klingt ja nicht so besonders freundlich. Wie ist die Demo denn bis jetzt abgelaufen?
Ja, bisher ist ja noch gar niemand losgelaufen. Die Aktion beginnt hier mit Konzerten. Die Goldenen Zitronen haben schon gespielt. Captain Gibbs tritt auf, Neon Schwarz. Also es gibt noch zahlreiche Redebeiträge. Um 19 Uhr soll sich der Zug dann durch die Innenstadt in Bewegung setzen. Bisher ist alles friedlich, die Sonne scheint. Wäre fast Festivalstimmung, wenn man nicht so viel Polizei sehen würde. 2000 Beamte sind hier, die diesen Demozug dann begleiten und beobachten sollen. Hinter mir 2 Wasserwerfer. Räumpanzer. Also wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt.
Wie viele Demonstranten werden denn erwartet? Weil die Zahlen waren so ein bisschen unterschiedlich, die genannt wurden. Irgendwas zwischen 7.500 und dann doch auch noch mehr?
Also es könnten bis zu 10.000 werden. Es sind auch jetzt schon mehrere Tausend. Das war schon in den letzten Tagen so, dass das immer ein bisschen unübersichtlich ist. Das mischt sich alles so durch. Die Leute setzen sich auch an den Rand in den Seitenstraßen. Also viele Tausend werden es auf jeden Fall. Das sind es auch jetzt schon. Möglicherweise mischt sich das Publikum noch ein bisschen. Einige haben dann auch schon gesagt, ja, die Konzerte, die gucken wir uns an mit dem Demozug mitlaufen. Das machen wir lieber nicht. Da haben wir ein bisschen Schiss vor. Denkbar ist auch, dass einige nur zur Demonstration dann ab 19 Uhr kommen. Also ich würde schon davon ausgehen, dass bestimmt 10.000, wenn nicht deutlich mehr, sich dann nachher hier auf den Weg machen.
Was sind denn die Ziele, was sind die Inhalte von Welcome to Hell?
Ja, Welcome to Hell richtet sich eben gegen den G20-Gipfel, dagegen, dass sich die führenden Industrienationen hier zusammensetzen und Dinge für sich beschließen, ohne dass alle Staaten dieser Welt daran teilhaben dürfen. Es ist ihnen zu elitär, dass sich eben nur so Trumps, Erdogans, Putins, Merkels zusammensetzen. Sie würden auch gerne Routen blockieren der Kolonnen. Das wird die Polizei wohl nicht zulassen. Das hat sie zumindest angekündigt. Also wird irgendwas aus der Demonstration rausgestartet, wollen die sehr hart durchgreifen.
Dieses harte Durchgreifen der Polizei, das stand ja jetzt in den letzten Tagen immer schon mal in der Kritik. Wie sieht's denn aus jetzt von Seiten der Veranstalter von Welcome to Hell? Wie wollen die sich verhalten gegenüber der Polizei?
Ja, sie haben gesagt, dass sie sich wehren, wenn sie nicht weitergelassen werden. Also der Demonstrationszug geht ja wirklich so im Zickzack durch die Innenstadt über die Reeperbahn. Enden soll er am Tschaikowski-Platz. Das ist hier direkt neben den Messehallen, da wo der G20-Gipfel dann stattfinden wird. Ob die da wirklich ankommen, das hat auch schon der Veranstalter in einem Interview bezweifelt. Und dann könnte es eben zu Zusammenstößen kommen, wenn die sich durchsetzen wollen und sagen, hier, das ist unsere angemeldete Route, da wollen wir auch lang gehen. In den vergangenen Tagen hat sich eben vor allem gezeigt, Die Polizei hatte ja ein genehmigtes Camp, den Zugang versperrt. Gestern war dann alles friedlich. Dienstagabend in der Schanze ist es zu ein paar Zusammenstößen gekommen. Also die Stimmung schwankt. Vorgestern war sie ein bisschen angespannt, gestern war sie wieder friedlich. Wie die Polizei heute damit umgeht, darauf müssen wir dann warten.
Man hört bei dir tatsächlich jetzt auch im Hintergrund, glaube ich, einen Helikopter, der irgendwie gerade über diesem Gebiet kreist. Was glaubst du denn eigentlich? Ist das heute schon so der Höhepunkt der Demos oder ist das erst der Anfang?
Ja, also für Samstag ist ja die absolute Großdemonstration angekündigt. Da werden bis zu 100.000 Teilnehmer erwartet. Also es ist, naja, der Anfang war ja schon am Sonntag. Es ist eben sehr durchgemischt. Es hat ja auch Kunstaktionen gegeben mit 1.000 Lehmgestalten, die sich aus ihrer Kruste befreit haben. Heute Morgen gab es Yoga gegen G20. Also der Protest ist sehr, sehr vielfältig. Und ja, die Helikopter, es ist ja auch nicht nur die Polizei. Eben gerade ist Trump über unseren Köpfen lang geflogen. Da wurden alle Protokollrouten in der Stadt gesperrt. Die ganze Stadt war dicht, kein Auto konnte mehr fahren. Und am Ende flogen hier 5 Helikopter über unseren Kopf lang und da saß wohl Trump persönlich drin.
Die große Demo mit rund 7.500 Linksautonomen beginnt heute in Hamburg rund um den G20-Gipfel. Eine Anti-G20-Demo heißt Welcome to Hell. Um 19 Uhr wird die losmarschieren. Eindrücke und Infos dazu von Helene Buchholz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Einfach mal einen Billigflug buchen. Ja, dann kommt irgendwas dazwischen, dann fliegt man halt doch nicht. Ist ja nicht so schlimm, ne? Der Flug hat ja eh nur knapp 20 Euro gekostet. Air Berlin, die haben allerdings zusätzlich noch 25 Euro Stornogebühren bei euch veranschlagt, wenn ihr den Flug nicht angetreten seid. Das ist nicht nur ein bisschen krass, es ist auch verboten. Das hat der EuGH heute entschieden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath, da würde man doch erstmal denken, ja logisch, nicht fliegen kann ja auch nicht teurer sein als fliegen.
Genau, das ist die logische Überlegung tatsächlich. Aber Air Berlin hat das bisher anders gesehen. Und die haben gesagt, pauschal, naja, wer nicht kommt, der muss nochmal eine Stornogebühr zahlen, 25 Euro, weil wir damit einen gewissen Verwaltungsaufwand haben. Und das wurde dann auch, wenn man zum Beispiel sich Geld erstatten ließ, automatisch abgezogen. Und wenn der Flugpreis so billig war, wie du gesagt hast, dass das eben gar kein Geld war, dann musste man tatsächlich noch draufzahlen, so eine Art Strafgebühr. Und dabei ist aber völlig unklar, was steckt eigentlich in diesen ganzen Gebühren drin. Das ist alles sehr undurchsichtig. Auf den Rechnungen der Fluggesellschaften steht ja dann immer pauschal Steuern und Gebühren. Und der Verbraucherzentrale Bundesverband, der hat sich irgendwann gesagt, jetzt will ich doch mal wissen oder wollen wir doch mal wissen, was da genau gemeint ist und hat deshalb geklagt, hat eine Probebuchung gemacht und dann geklagt. Und deshalb ist Kerstin Hoppe vom Verbraucherzentrale Bundesverband jetzt auch extrem gut gelaunt heute nach dem Urteil vom Europäischen Gerichtshof.
Wir sind sehr zufrieden, dass der EuGH heute so klar gesagt hat, dass man wirklich die Steuern und Gebühren genau angeben muss. Wir sind auch froh, dass unsere deutsche Regelung, nach der in diesem Fall keine Bearbeitungsgebühren bei der Rückerstattung genommen werden, Bestand hat vor dem europäischen Recht.
Ja, und das ist in dem Fall sogar zwei Aspekte, die da verhandelt wurden. Das eine ist die Transparenz, da hat die Verbraucherzentrale eben hundertprozentig recht bekommen. Und das zweite ist, ob man eben für diese Storno eine Gebühr nehmen darf. Da sagt der Europäische Gerichtshof, nee, das geht eigentlich nicht, das macht ihr schon ganz richtig in Deutschland. Da ist allerdings noch ein Fall vom Bundesgerichtshof und der muss noch entschieden werden, aber die Bundesrichter haben jetzt sozusagen das Signal aus Europa bekommen, ja, macht mal, da seid ihr schon auf dem richtigen Weg.
Gut, was heißt das denn dann konkret für mich als Fluggast, wenn ich jetzt einen Flug absagen muss, den ich vorher schon gebucht hatte, dann?
Ja, dann erstmal gucken, ob überhaupt eine Stornogebühr berechnet wird. Wenn das so ist, sollte man auf jeden Fall widersprechen. Und zwar nicht nur bei Air Berlin, sondern bei allen Gesellschaften, denn das ist in Deutschland so nicht erlaubt. Und zweitens, sagt Kerstin Hoppe, weiß man jetzt überhaupt erstmal, was dann da alles an Gebühren in der Rechnung drinsteckt und was man dann eben auch eventuell wiederbekommen kann.
Es stand ja schon vorher fest, dass der Flugpreis im ersten Schritt genau und vollständig angegeben werden muss. Und man muss es jetzt auch ganz fein untergliedern und kann das nicht nachlegen. Als Verbraucher sehen Sie genau, welche Steuern und Gebühren erhoben werden. Bestimmte Steuern und Gebühren entstehen nicht, wenn man tatsächlich nicht fliegt. Das heißt, im Fall einer Stornierung oder eines Nichtantritts des Fluges steht Ihnen ein Rückerstattungsanspruch in Höhe bestimmter Steuern und Gebühren zu, den Sie jetzt durch diese Angabepflicht dann auch kennen.
Klingt alles ein bisschen kompliziert, aber das Wichtige ist, diese Transparenz gilt jetzt, ne? Ab sofort. Mhm. Also man muss das jetzt wirklich sehr schnell auch auf den Seiten wiederfinden. Die Fluglinien müssen es natürlich umsetzen, können sie nicht mehr heute Abend. Aber diese Frage ist damit geklärt und die Frage der Stornogebühr, die wird eben nochmal vom Bundesgerichtshof verhandelt.
Über welche Gebührenhöhe reden wir denn überhaupt?
Ja, das ist interessant. Die Verbraucherschützer, die geklagt haben, die wissen das selber nicht. Die wissen gar nicht, wie viel da an Gebühren drinsteckt. Deshalb fordern sie ja diese Transparenz. Und das hat auch damit zu tun, einmal, dass die Fluglinien das eben bisher alles geheim halten und das auch nicht offenlegen, weil damit hängt ja auch ihre Betriebskalkulation zusammen. Und das Zweite ist, dass es eben an jedem Flughafen im Grunde eine andere Gebühr gibt und die zum Teil noch nach Tageszeiten gestaffelt ist und geändert und verschieden ist. Und für die Verbraucherzentrale und die Verbraucherschützer ist das bisher wirklich so eine Blackbox. Deshalb kann man eben auch nicht sagen, das sind jetzt durch und durch so und so durchschnittlich so und so viel Prozent oder so und so viel Euro, die da rauskommen. Das muss man dann halt tatsächlich im Einzelfall auf dieser dann in Zukunft sehr transparenten Rechnung nachgucken.
Okay. Stornokosten bei Flügen sind rechtswidrig. Das hat der EuGH heute entschieden. Und die Infos dazu kamen von Armin Himmelrath.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
So langsam trudeln sie ja alle ein in Hamburg, ne? Der Präsident von China ist schon da. Donald Trump ist heute Nachmittag angekommen und Justin Trudeau zum Beispiel, der Premierminister aus Kanada, der ist auch schon da. Es ist viel los beim G20-Gipfel. Ein Gipfel, auf dem, was genau wird da eigentlich entschieden? Und lohnt sich dieser ganze Stress überhaupt? Also, wenn man sich mal Bilder anguckt, ein zum Teil verbarrikadiertes Hamburg, viele Demos, sehr viel Polizei, sehr viele Straßensperrungen für ein paar symbolische Fotos und ein paar Minimalforderungen, auf die sich so die 20 wichtigsten internationalen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen dann einigen können und irgendwann ihre Unterschrift drunter setzen. Ich kläre das Ganze jetzt mal und zwar mit Jule Reimer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sie ist im Moment in Hamburg und beobachtet den G20-Gipfel für uns. Jule, die Kritik am G20-Gipfel gibt es ja ganz oft, hört man immer wieder. Ein Riesenaufwand und am Ende kommt nichts dabei rum. Siehst du das eigentlich auch so?
In der Tat, der Aufwand ist riesig, Sonja. Das sind ja nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 130 Millionen Euro, die ganze Geschichte kostet. Das ist ein irres Sicherheitsaufgebot. Das wird natürlich auch noch teurer, weil hier die Leute schlicht und ergreifend demonstrieren können. Das muss man sich auch überlegen. Das ist ja auch ein Privileg, dass man sozusagen den Herrschenden sagen kann, hör mal, ihr macht da nicht alles richtig. Und es geht um das Jetzt, es geht um die Zukunft. Diese Staatschefs und ein paar Chefinnen sind auch dabei, die stehen ja für 2/3 der Weltbevölkerung und 80% des Weltbruttosozialproduktes. Und wenn die sich einig wären, dann können die auch was bewegen, dann können die Weichen stellen. Also zum Beispiel, wie offen bleiben die Grenzen für Güterhandel? Wie offen für Menschen dürfen wir in anderen Ländern arbeiten? Trump droht ja derzeit in jeder Hinsicht dicht zu machen. Es gibt so viele Flüchtlinge wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Also werden sich die Staaten alle für diese Flüchtlinge zuständig fühlen, bleibt es an ein paar hängen. Es gibt hier persönliche Einzelgespräche. Morgen das erste Treffen überhaupt zwischen Putin und Trump. Sehr spannend. Hier wird über den Krieg in Syrien gesprochen, hier über die Raketentests in Nordkorea. Es gibt auch informelle Begegnungen. Also da wird auch mal von Staatschef zu Staatschef was geflüstert, was manchmal auch nützlich sein kann.
Dann lass uns doch mal gucken, was die früheren G20-Gipfel konkret bewirkt haben bis jetzt. Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, gerne auch zwei, wo man so denkt, ach guck.
Also das wichtigste, jüngste Beispiel ist eigentlich das Pariser Klimaschutzabkommen. Da haben sich ja erstmals über 190 Staaten, also Industriestaaten und Entwicklungsländer, die Schwellenländer, zur Reduzierung der Treibhausgase, des CO2 verpflichtet. Und Klimaerwärmung ist ein existenzielles Risiko. Also die Wetterextreme, die sind uns sicher. Der Starkregen neulich in Berlin, der war einfach schon ein Vorbote, beziehungsweise der stand schon im Rahmen dieser Klimaerwärmung. Da ist jahrelang um dieses Klimaschutzabkommen gerungen worden. Und dann wurde auf dem G20-Gipfel im Herbst 2015 im türkischen Antalya das Ganze vorbereitet, angeführt von China und USA. Die EU hat dann auch ein bisschen geschoben. Und zum Jahresende in Paris bei der UN-Klimakonferenz, da haben sie es dann geschafft, geschafft 2015. Und dann müssen aber nach so einer UN-Konferenz noch die Parlamente zustimmen. Dann ist auf dem G20-Gipfel 2016 in China für einen weiteren Schub gesorgt worden, weil nämlich dann Präsident Xi Jinping und Präsident Obama damals noch in den USA für China und die USA eben die Ratifizierung, die Anerkennung, die Unterschrift verkündet haben. Und dann sind ganz viele Staaten nachgezogen. Oder eben 2008, da stand die Welt vor dem Vollcrash der Finanzkräfte. Megabanken, Versicherungsmultis waren in Gefahr, pleite zu gehen. Und dieser Dominoeffekt, der hätte sich über die ganze Welt erstreckt. Und da gab es eben das erste Megakrisentreffen der G20-Regierungs- und Staatschefs und Chefinnen. Und seitdem wurden jetzt peu à peu Regeln eingeführt, dass Banken mehr Eigenkapital halten müssen, dass die Spekulation mit Rohstoffen, mit faulen Häuserkrediten eingedämmt werden, Steueroasen trockengelegt werden sollen. Also, dass man im positiven Wettbewerb miteinander kooperiert.
Gut, aber ich frage mich natürlich auch, diese G20-Gipfelschlusserklärungen, die sind ja schön und gut, aber ich meine, die sind ja noch nicht mal bindend.
Ja, das stimmt, aber man trifft sich ja im nächsten Jahr wieder und da wird schon durchaus geguckt, was passiert ist.
Gut, dann gucken wir da weiterhin. Die nächsten Jahre, es wird ja noch ein paar G20-Gipfel geben. Dann sag uns bitte noch kurz zum Schluss, Jule, welche wichtigen Entscheidungen stehen denn jetzt bei diesem aktuellen Gipfel in Hamburg an?
Also ganz wichtig, Klimaschutz. US-Präsident Trump hat ja den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt. Er tritt ja in allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz die Zeit zurück. Jetzt muss man abwarten, ob von den restlichen 19 vielleicht keiner abtrünnig wird. Da gibt es so Wackelkandidaten. Saudi-Arabien hat ja auch viel Öl, ne? Und es gibt auch ganz große Streitigkeiten über die Frage, grenzt man machbar beim Handel die Schotten dicht? Und es geht auch um ganz viel Grundsätzliches, um Regelwerke, um den sogenannten Multilateralismus. Also arbeiten wir auf Weltebene zusammen. Die USA sind da schon immer ein bisschen speziell gewesen, aber Trump ist jetzt ganz extrem und er stellt also die UNO, die WTO, ganz viele so weltweite Regelwerke in Frage. Und von daher, also hier wird, du bist jünger als ich, hier wird deine Zukunft mitverhandelt.
Dann ist es auf jeden Fall etwas, auf das wir in dieser Woche auch noch mal gucken werden. Was haben die G20-Gipfel eigentlich bisher gebracht? Zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Das hat uns gerade Jule Reimer erklärt aus unserer Wirtschaftsredaktion. Die ist im Moment in Hamburg und beobachtet den G20-Gipfel für uns. Klimaschutz und Freihandel, das sind Themen, die auf diesem G20-Gipfel verhandelt werden.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Armin, was machst du denn da?
Ich werf Münzen. Das soll ja Glück bringen, heißt das ja, ne?
Ja, das ist schön, aber musst du es jetzt machen? Brauchst du Glück oder was?
Glück braucht natürlich jeder und ich nehme natürlich auch welches, aber es gibt im Moment irgendwie gerade besonders viele Münzwürfe, habe ich jedenfalls den Eindruck. Jedenfalls vor ein paar Tagen hat so eine Chinesin sich gedacht, ach, Münzwürfe, die bringen halt Glück. Also werfe ich mal und dann hat sie eine Handvoll Münzen in ein Flugzeugtriebwerk geschmissen,
ja,
bevor sie losfliegen wollte. Das ist jetzt nicht so gut für das Flugzeug. Da kann man durchaus in Lebensgefahr geraten, wenn man da fliegt. Das ist also auch abgesagt worden, der Flug. Und Fall 2 gab es gestern in Wimbledon beim Tennisturnier. Daniel Medvedev heißt der Spieler. Der hat sich geärgert und hat irgendwie auch nicht gut gespielt und dann verloren. Und dann hat er der Schiedsrichterin so ganz demonstrativ 3 Münzen vor den Stuhl geworfen.
Und das war Ausdruck seines, ich bin nicht einverstanden oder was?
Wahrscheinlich ja oder vielleicht auch, du bist gekauft oder so, aber angeblich wusste er das selbst nicht mehr. Hinterher sagte er, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, ich weiß auch gar nicht, welche Währung ich geworfen habe und wie viel, hat sich dann entschuldigt. Aber das Interessante tatsächlich an diesem Münzwurf ist, das hat eine ganz alte Tradition, gab es schon bei den Römern, die haben das gerne gemacht in Flüssen oder Quellen, zum Beispiel in Trier, wenn man über die Mosel geht, findet man heute noch an den alten Römerbrücken jede Menge Münzen im Wasser, kann man, wenn man bei Niedrigwasser suchen. Ich war da, habe da auch mal gesucht, aber vor allem Archäologen sind da unterwegs und suchen. Ja. Und das sollte eben Glück bringen und die Wiederkehr sichern und der berühmteste Münzbrunnen, der zur Wiederkehr anstiften
Lass
soll.
Lass mich raten, Trevi.
Na komm, ja sicher, Trevi-Brunnen in Rom. Ja. Da werfen Touris jeden Tag 3.000 Euro rein. Und wenn man das hochrechnet, ist das 1 Million im Jahr. Die werden mittlerweile von Polizisten da bewacht und wieder rausgeholt. Und dann gibt die Stadt das für einen guten Zweck aus.
Für einen guten Zweck, das finde ich ja gut.
Es ging eine ganze Zeit lang an die Caritas für Obdachlose. Ja. Jetzt wird diskutiert, ob man es zur Erhaltung des Trevi-Brunnens zum Beispiel einsetzen soll. Wäre ja auch noch in Ordnung. Aber 1 Mille im Jahr ist schon ziemlich viel.
Kannst du noch mal ein bisschen Münzen werfen?
Ja, sicher. Ich habe doch
Ich glaube, das käme gut jetzt für... Ah, guck mal, wie super das klingt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Könnt ihr euch eigentlich noch an dieses schöne Lied hier erinnern?
Mann mit Bauch ist mir egal, Musik laut ist mir egal, Hund mit Hai ist mir egal, ist mir egal.
Hund mit Hai, das ist auch so richtig geil, man kann sich's gut vorstellen. Seit 2,5 Jahren fahren die Berliner Verkehrsbetriebe ja so die Ironie-Rutsche für ihr eigenes Unternehmen. Die Kampagne Hashtag Weil wir dich lieben ist ziemlich erfolgreich und allein dieser Song hier, Ist mir egal, ist über 1,6 Millionen Mal geklickt worden. Und jetzt gibt's Nachschlag auf überfüllte und verspätete Züge, kaputte Heizungen und ruppige Kontrolleure. Magdalena Bienert, das ist unsere Reporterin in Berlin und die wird uns jetzt mehr dazu erzählen. Magdalena, es gibt ein neues Video der BVG. Ist das auch so ein Ankommer wie Ist mir egal?
Total. Also die haben schon nach dem ersten Tag über 1,4 Millionen Klicks. Also das wird Ist mir egal tatsächlich noch überbieten, denke ich mal. Und da hat sich die Hamburger Werbeagentur Jung von Matt auch mal wieder was Schönes einfallen lassen. Schauspieler besingen in der U-Bahn in Arienform Originalbeschwerden von Fahrgästen.
Das Muster, das geht gar nicht. Es gibt kein Partywagen. Durchsagen unverständlich. Zug steht nach Dänemark.
Sehr selbstironisch, die nehmen sich mal wieder selbst auf den Arm und man muss schon sagen, auch auf Twitter sind die wirklich selten um gewitzte Antworten verlegen, wenn es da um Kritik geht. Also die Marketingkampagne ist schon echt erfolgreich.
Jetzt ist ja Selbstironie ganz schön, irgendwie auch mal ein ganz probates Mittel, wenn man über sich selber lachen kann, auch für so ein Unternehmen. Ich frage mich nur, funktioniert das? Also verbessert die BVG dadurch wirklich ihr Image und eben auch die Probleme, weil die gibt's ja.
Also es soll tatsächlich so sein, dass das funktioniert. Eine BVG-interne Umfrage bei Fahrgästen hat wohl ergeben, dass diejenigen, die diese Hashtag Weil wir dich lieben Kampagne kennen, die Leistungen auch besser beurteilen als diejenigen, die sie nicht kennen. Und das durch einen ziemlich geschickten Schachzug, wie Dr. Florian Becker von der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft in München erklärt.
Hier scheint mir persönlich das Ziel zu sein, die Anspruchshaltung der Fahrgäste ein bisschen herunterzufahren. Und das spiegelt sich eigentlich in diesen Werbungen wieder, indem derjenige, der hohe Ansprüche hat, ins Lächerliche gezogen wird. Beispielsweise in diesem Ist mir egal Video, da geht es meiner Meinung nach darum, dass man sagt, pass auf, wir sind nicht so kritisch zu euch, wir lassen euch leben, ihr könnt sein, wie ihr wollt, ja, dann lasst uns auch zufrieden und stellt auch keine unendlichen Ansprüche an uns.
Und dabei spart die BVG auch noch einen Haufen Geld. Man würde ja denken, so eine jahrelange Kampagne ist teuer. Das ist sie wahrscheinlich auch. Aber im Endeffekt ist es billiger, ein Image zu verändern, als tatsächlich Missstände oder jetzt Defizite zu lösen.
Man weiß, dass Kundenzufriedenheit nicht so sehr an irgendeinem tatsächlichen objektiven Leistungsergebnis hängt, sondern dass sie eigentlich daran hängt, mit welchen Erwartungen ein Kunde reingeht. Für mich sieht das so aus, dass das Ziel ist, die Erwartungen der Kunden zu senken und nicht objektiv an der Performance der Gesellschaft etwas zu ändern, was auch dazu führt, dass die Kunden zufriedener werden.
Wie lange können die denn diese Schiene, wir nehmen das jetzt alles mal mit Ironie, überhaupt noch, ja, wie lange können die auf der selber noch fahren? Also läuft sich sowas nicht irgendwann tot?
Ganz und gar nicht, wenn es gut gemacht ist, sagt Dr. Florian Becker. Und ja, es ist gut gemacht.
Das sind immer sehr kreative Umsetzungen mit dem gleichen Ziel. Aber es wird nicht langweilig, weil es jedes Mal vollkommen anders umgesetzt wird. Das können die noch Jahrzehnte machen, wenn sie wollen und das Geld haben.
Ja, Geld ist ja so ein Stichwort in Berlin. Wir haben ja überhaupt kein Geld, dürfte also nicht mehr allzu lange gehen. Obwohl wir natürlich alle unseren Spaß haben, gar keine Frage. Aber wenn man diese werbepsychologischen Hintergründe kennt, finde ich die Kampagne der BVG plötzlich nicht mehr ganz so cool, weil man natürlich denkt, ey, dieses Geld sollte doch ja lieber noch mehr in verbesserten Service gesteckt werden, ne?
Die BVG hat nach Ist mir egal ein neues Video am Start, eine Arie, eine Art Oper, wo Schauspieler und Sänger eben ja Originalbeschwerden von Fahrgästen singen. Mehr Infos dazu hatte Magdalena Bienert für uns. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe gerade nochmal in die Kommentare geguckt bei YouTube. Also sie schwanken so zwischen, wie ich diese Selbstironie liebe und ich finde es krass, wie innerhalb von ein paar Werbekampagnen die BVG in Berlin total beliebt geworden ist, obwohl davor alle nur gemeckert haben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt ja historische Orte, die besonderen Respekt verdienen. Sowas wie eine besondere Würde. Konzentrationslager, die gehören ganz bestimmt dazu. Und erst recht das KZ Auschwitz, Symbol für den nationalsozialistischen Massenmord aus rassistischen Gründen. Und genau dort in Auschwitz hat sich jetzt ein US-Politiker einen ziemlichen Fauxpas geleistet. Armin Himmelrath aus unserer Redaktion hat sich das nochmal angesehen. Was war da los, Armin?
Es geht um Clay Higgins. Das ist ein Kongressabgeordneter in den USA, sitzt für die Republikaner im Kongress und der ist im Moment oder war in Polen unterwegs und hat eben auch das Konzentrationslager in Auschwitz besucht. Und er hat da einen Videoclip gedreht. Man sieht also in diesem Filmchen die Bahngleise, man sieht die Rampe, man sieht einen Berg mit Schuhen der Opfer und dann sieht man auch die Gaskammern und Verbrennungsöfen. Und genau da in der Gaskammer, da hat er dann noch ein Statement aufgezeichnet und in diesem Statement zieht er argumentativ quasi eine Linie vom NS-Massenmord zur heutigen Flüchtlingspolitik der USA unter Trump. Und er sagte eben in die Kamera unter anderem so Sätze wie: Das hier ist der Grund, warum wir die Heimat schützen müssen und deshalb muss unser Militär unbesiegbar sein. Und darüber hat die Washington Post gestern berichtet. Und jetzt ist nicht nur in den USA eine ziemliche Debatte losgetreten worden.
Und die Gründe dafür sind?
Naja, weil er die Gaskammern einfach instrumentalisiert hat aus politischen Gründen. Der Leiter der Gedenkstätte hat zum Beispiel gesagt, die Gaskammer ist keine Bühne, auf der man sich selber inszeniert. Man muss Respekt haben vor den Opfern, vor dem Ort. Mhm. Man kann da zum Beispiel auch keine Selfies machen, Pommes essend oder mit einem Hähnchenschenkel in der Hand oder so. Also es gibt einfach Orte, die diese Würde haben müssen.
Und die das eigentlich automatisch ausstrahlen.
Wo man eigentlich denkt, das muss ein zivilisierter Mensch aus der westlichen Welt, der muss man eigentlich selber drauf kommen. Ja. Und mittlerweile hat Clay Higgins sich auch entschuldigt für diesen Film, hat den auch gelöscht, aus dem Netz genommen. Aber wie weit man dieser Entschuldigung trauen kann, das ist so ein bisschen fraglich. Denn der Mann, der hat auch schon mal sich andere ziemliche Ausrutscher geleistet, hat zum Beispiel mal vor ein paar Wochen zur Hetzjagd auf Muslime aufgerufen, hat wirklich geschrieben, jagt sie, identifiziert sie und tötet sie alle. Mhm. Das war nach einem dieser Autoanschläge in London, bei dem eben Muslime als mutmaßliche Täter genannt wurden. Also man kann schon sagen, das ist einer, der wirklich üble Provokationen liebt und irgendwie ist es dann auch kein Wunder, dass dieser Higgins eben ein glühender Donald Trump-Fan ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hoffentlich wirkt dieser Erfolg noch lange nach und es kommen nicht direkt 5 neue hinterher. In Deutschland und Österreich ist ein Kinderpornoring zerschlagen worden. Das haben Ermittler des Bundeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt heute bekannt gegeben. Ein Mann, der diese Plattform im Darknet mutmaßlich betrieben haben soll, ist festgenommen worden. Unsere Reporterin Anna Neifer kann uns mehr sagen zu diesem Fall. Anna, was werfen die Ermittler dem Mann denn vor?
Es geht um den dringenden Tatverdacht der bandenmäßigen Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Und der festgenommene Tatverdächtige befindet sich derzeit schon in Untersuchungshaft. Und er soll die Plattform Elysium verwaltet haben, und zwar als Administrator. Das bedeutet eben, dass er die gesamte Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben soll, damit diese Plattform überhaupt funktioniert hat. Und darüber konnte dann kinderpornografisches Material über das Darknet getauscht und gehandelt werden. Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes, die hat schon im vergangenen Monat stattgefunden. Und dabei haben die Behörden auch den Server der Plattform gefunden und beschlagnahmt. Und daraufhin haben sie dann den 39-jährigen Verdächtigen festgenommen. Darüber hinaus gab es eben auch 4 weitere Festnahmen in Deutschland und auch die österreichischen Behörden ermitteln im Zusammenhang mit dem Kinderpornoring.
Das heißt also internationale Ermittlungen, das heißt die Behörden sind einer richtig großen Bande auf der Spur.
Ja, das kann man wohl sagen, also so sieht es gerade aus. Es handelt sich hierbei um den bislang größten Schlag gegen eine Kinderpornoplattform im Darknet in Europa. Und die Festnahme des Hauptverdächtigen, die hat schon vor 5 Wochen stattgefunden. Und im Anschluss danach gab es eben noch weitere verdeckte Ermittlungen im Geheimen. Und deswegen haben die Behörden ihren Erfolg eben erst heute öffentlich gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass es in der Zukunft noch weitere Festnahmen geben wird, denn die Ermittlungen laufen natürlich noch weiter.
Jetzt ist diese Plattform abgeschaltet worden von den Behörden. Was ist denn da für Material ausgetauscht worden?
Das war eine recht große Plattform und zuletzt waren da 87.000 User registriert weltweit. Es sind Links, Fotos, und Videos von Kindern ausgetauscht worden, zwar über Foren und Nachrichten. Und das Material muss wirklich brutal gewesen sein. Also die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt spricht von schwerstem sexuellen Missbrauch an Kindern. Und auf den Abbildungen sollen auch Kleinkinder zu sehen sein. Darüber hinaus haben diese Pädophilen die Plattform eben auch noch dazu verwendet, um sich zu verabreden für Straftaten.
Du hast diese Sonderermittler der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt getroffen im vergangenen Jahr und die waren eben jetzt maßgeblich auch an dieser Aktion beteiligt. Wie arbeiten die denn? Also wie sieht so ein Arbeitstag bei einem der Staatsanwälte aus?
Tatsächlich arbeiten die viel an Rechnern. Das heißt, sie sind in diesen Plattformen unterwegs, surfen auch im Darknet. Dr. Krause ist einer der Ermittler, die ich getroffen und gesprochen habe. Und der hat mir erzählt, dass das fortwährende Sichten des mitunter wirklich sehr brutalen Materials auch bei ihm Spuren hinterlässt, also eher Bilder im Kopf hat. Und irgendwann bekommt er halt auch einfach zu viel.
Wie geht der damit um? Hat er dir das auch erzählt?
Also er hat mir erzählt, dass er gegen diese Bilder im Kopf laut Musik hört, zum Beispiel Blasmusik oder eben auch klassische Musik, die er einfach aufdreht, die Tür in seinem Büro zumacht. Und das kann natürlich auch sein, dass dann die Ermittler aus dem anderen Büros mal rüberkommen und sagen, mach mal ein bisschen leiser. Also die Ermittler haben da wirklich keinen 9-to-5-Job. Gerade bei internationalen Kooperationen kann es eben aufgrund der Zeitverschiebung auch zu späten Arbeitszeiten kommen. Und bei brisanten Ermittlungen muss einfach sehr schnell gehen, weil der Tatort das Internet ist. Das verändert sich ständig. Also Überstunden und Wochenendarbeit gehört auch mit dazu.
Wie kommen die Ermittler denn überhaupt an diese Täter ran?
Aus ermittlungstaktischen Gründen können die da nicht viel zu sagen. Was sie so ein bisschen haben durchblicken lassen, ist, dass es einfach häufig so ist, es gibt zwar diesen virtuellen Tatort, in dem Fall eben das Darknet, aber es gibt trotzdem Schnittstellen zur Realität. Also, wenn sich im Darknet jemand Drogen bestellt, dann gibt es eine Versandadresse, also einen realen Ort, wo die Drogen halt hingeschickt werden. Und da setzen die Ermittler an.
Den Ermittlern des BKA ist der größte Schlag gegen einen Kinderpornoring im Darknet in Europa gelungen. Hintergründe dazu hatte Anna Neifer und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Die Sahelzone in Nordafrika gehört zu einem der trockensten Gebiete der Welt. Das könnte sich mit dem Klimawandel schlagartig ändern. Wissenschaftler aus Potsdam und New York haben ausgerechnet, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 bis 2 °C steigt, könnte ein Mechanismus einsetzen, der das Klima der Sahelzone regelrecht kippen lässt. Dann käme es zu starken Monsunregen, wie zum Beispiel in Indien. Statt hauptsächlich trocken wäre das Klima in der Sahelzone dann tropisch. Die Forscher warnen, dass vor allem die Übergangszeit mit Wechseln zwischen Dürre und Flut sehr schwierig werden könnte. In der Sahelzone leben mehr als 100 Millionen Menschen. Viele Staaten sind jetzt schon politisch instabil, zum Beispiel Mali und der Sudan. Eher unfreiwillig gibt man seine Daten im Internet ja jeden Tag ab. Rund um die Bundestagswahl bitten Forscher aber um eine freiwillige Datenspende. Sie wollen untersuchen, wie Google Suchergebnisse von Nutzern sortiert. Konkret gucken sie zum Beispiel, welche Medien Google News bei Suchanfragen oben anzeigt und wie die Mischung von Medien und Nachrichten ist. Außerdem geht es um Personalisierung, also ob Google Nachrichten abhängig vom Standort der Nutzer anzeigt. Hinter dem Projekt stehen mehrere Landesmedienanstalten und die Organisation Algorithm Watch. Wer mitmachen will, kann auf deren Internetseite ein Plugin für seinen Browser herunterladen. Das schickt zu festgelegten Zeiten Suchanfragen an Google, und zwar die Namen von 7 Parteien und den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Die historische Altstadt von Wien steht bei der UNESCO jetzt auf der roten Liste. Auf Twitter hat die UNO-Organisation mitgeteilt, dass sie die Welterbestätte bedroht sieht. Grund ist ein geplantes Hochhaus in der Nähe des Wiener Stadtzentrums. Die UNESCO findet, dass die Altstadt dadurch ihren außergewöhnlichen Wert verliere. Das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef in Australien, kommt dagegen erstmal nicht auf die rote Liste. Der australische Umweltminister sagt, er habe die UNESCO mit einem Aktionsplan zum Schutz des Riffs überzeugt. Wenn die UNESCO das Riff auf die rote Liste gesetzt hätte, dann hätte sie selbst entscheiden können, wie es geschützt wird. Die UNESCO hätte zum Beispiel Tourismus verbieten können. Im Zweifel kann die UNESCO einem Welterbe auch seinen Status entziehen. Das ist Dresden nach dem Bau der Waldschlösschenbrücke 2009 passiert.
Deutschlandfunk Nova.
Das hier, das ist klar, deutlich, das verstehen alle. Auch die Raser.
Von dem heutigen Urteil geht eine wichtige Signalwirkung aus. Menschen, die sich auf der Straße ein Autorennen liefern, dürfen nicht damit rechnen, dass sie gut davonkommen und nur eine Bewährungsstrafe erhalten.
Das ist Dietlind Weiland gewesen. Sie ist Presserichterin am Bundesgerichtshof und sie hat heute noch mal klargemacht, warum der Bundesgerichtshof die Bewährungsstrafe des Landgerichts für zwei Raser aus Köln aufgehoben hat. Wir erinnern uns kurz vor 2 Jahren im April. Da gab es ein illegales Rennen. Dabei ist eine 19 Jahre alte Studentin ums Leben gekommen, die eben mit ihrem Rad da unterwegs gewesen ist. Benedikt Pleska aus der ARD-Rechtsredaktion kann uns jetzt ein bisschen mehr Details sagen zu diesem Urteil. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, warum die Richter vom Bundesgerichtshof dieses Urteil vom Kölner Landgericht gekippt haben.
Es ist so, dass es nur noch um die Frage ging, ist jetzt Bewährung hier möglich oder nicht? Und da haben sie gesagt, das Landgericht hätte noch besser begründen müssen, warum es eine Bewährung geben sollte. Und so geht das erstmal nicht. Es gab eine aggressive Fahrweise und es gab eine ganze Reihe von bewussten Verkehrsverstößen. Und allein das reicht schon, um hier große, große Zweifel an der Bewährung zu haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der dazukommt, dass es nämlich eine Vielzahl von Unfällen in Köln gab und in anderen Städten aus illegalen Rennen, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Und da sagen die Bundesrichter jetzt, das Rechtsempfinden der Bevölkerung ist dann da betroffen, wenn es hierfür Bewährungsstrafen gibt. Das geht eigentlich nicht.
Aber wie ist denn das Landgericht überhaupt zu dem Schluss gekommen, dass da eine Bewährungsstrafe reicht?
Ja, für eine Bewährungsstrafe braucht es grundsätzlich erstmal eine gute Prognose und das Gericht muss zu der Einschätzung kommen, naja, dadurch, dass es jetzt hier ein Gerichtsverfahren gegeben hat und dass sie möglicherweise ins Gefängnis sollen, reicht denen das wahrscheinlich schon. Jetzt sollen sie sich mal bewähren. Und das hat das Landgericht angenommen. Und dann sagt da jetzt der Bundesgerichtshof, aber bei so schweren Fällen reicht das nicht aus, sondern da muss es auch noch andere mildere Umstände geben. Und die hatte das Landgericht hier halt nicht gut begründet.
In Berlin hat es ja sogar ein Mordurteil gegeben, nachdem dort eben ein Unbeteiligter getötet worden ist durch ein illegales Autorennen. Warum ist denn der Fall in Köln eigentlich anders? Also ich meine, da ist ja auch ein Mensch, eine Studentin gestorben.
Ja, zu dem Berliner Fall muss man wissen, da ging es um den Kudamm, um eine Straße mitten in Berlin, die ja sehr bekannt ist und an denen viele Touristen laufen, ganz viele Passanten entlang. Und dort sind die zwei Raser mit 160 Stundenkilometern über 11 rote Ampeln gefahren. Das ist eine andere Kategorie, eine andere Gefährlichkeit als der Kölner Fall, wo es um eine Straße entlang des Rheins ging, wo es auch Jogger, Radfahrer gab, aber nicht rote Ampeln im Spiel waren, wo die drüber gerast sind. Also das ist nochmal in Berlin eine ganz andere Kategorie gewesen, eine ganz andere Kaltschnäuzigkeit, auch einfach da über 11 rote Ampeln zu brettern. Und deswegen ging es da um Mord und hat das Landgericht in Berlin dann gesagt, das war jetzt hier vorsätzlicher Mord.
Die Strafen für illegale Autorennen sind vom Bundestag ja gerade nochmal deutlich verschärft worden. Greifen die dann eigentlich jetzt auch in diesem Fall schon?
In diesem Fall greifen die noch nicht, sondern im Strafrecht gilt immer das Strafrecht, was zur Zeit der Tat galt, also hier vor 2 Jahren. Und ab jetzt, wo das Neue, die Verschärfung, die der Bundestag letzte Woche beschlossen hat, dann in Kraft getreten ist, ab dann gelten die härteren Strafen mit bis zu 10 Jahren, wenn bei einem illegalen Rennen jemand stirbt.
Und was für eine Strafe ist jetzt zu erwarten? Also, oder was für eine wird gefordert?
In dem Kölner Fall ist es jetzt so, dass die Freiheitsstrafe von 2 Jahren bzw. 1 Jahr und 9 Monate, die bleibt jetzt bestehen und das Landgericht in Köln muss jetzt nochmal darüber entscheiden, gibt es Bewährung oder nicht. Aber nach meiner persönlichen Einschätzung ist es so, dass das Urteil vom Bundesgerichtshof heute so klar ist, dass da eigentlich nicht nochmal Bewährung rauskommen kann.
2 Autoraser, die mit einem illegalen Rennen in Köln den Tod einer Radfahrerin verursacht haben, könnten doch noch ins Gefängnis kommen. Hintergründe zum Urteil des Bundesgerichtshofs hatte für uns hier in Deutschlandfunk Nova Benedikt Pleska. Und es hat heute noch ein anderes wichtiges Urteil gegeben. Der Mann, der im vergangenen Jahr auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin eine Frau niedergetreten hat, der muss für knapp 3 Jahre in Haft. Das hat das Berliner Landesgericht entschieden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Endlich ist es soweit. Knutschi, Knutschi. Armin, komm, mach es nochmal.
Ja, nee, ich mach es nochmal.
Mach nochmal.
Die Lippen werden langsam trocken.
Ja, ich merke das.
Die ganze Sendung durch mache ich schon dieses Geräusch.
Du knutscht. Du tust
Na,
so, als
tue
wenn
so,
du
ich knutsch
würdest.
Die Luft. Ja. Mehr knutsch
also,
ich nicht. Ne?
Warum knutscht der Armin hier so rum? Zum Glück gerade nicht an mir, sonst könnte ich das hier nicht
Vorhin
mehr
hast du das noch so gesagt, als könnte das heute passieren. Jetzt sagst du zum Glück nicht an
Mann,
mir.
Mann, heute ist doch Tag des Kusses. Ja, lieber Armin, hattest du denn heute schon mal geküsst gehabt?
Nein, tatsächlich bisher keine Gelegenheit. Ja, was soll ich dazu sagen? Keine Gelegenheit. Ja, ich kann ja nicht einfach irgendwo hingehen und jemanden knutschen. Also
das
es muss ja dann schon auch die oder der Richtige sein. Genau. Hm? Ja.
Kannst
ja, aber das ist halt so mein Grundproblem heute, sagen wir mal. Nein. Aber es stimmt natürlich schon. Küssen kann man nicht alleine, singt ja auch Max Rabe, ne? Küssen kann man nicht alleine. Und so weiter. Und da kommt es dann eben nicht nur drauf an, wen, sondern vor allem auch wie. Und das ist heute vielleicht am Tag des Kusses, am Welttag des Kusses, das Entscheidende, welche verschiedenen Kussarten es gibt.
Oh, das finde ich gut, dass wir da mal drüber sprechen. Ja. Also ich denke,
was fällt dir ein?
Ja, so ein klassisches Küsschen, einfach so, ne, mal so auf die Wange.
Bussi.
Ja, Bussi. Dann kann man natürlich auch richtig schön mit Zunge. Das ist dann eher so die feuchte Angelegenheit. Oder ganz trocken. Was fällt mir noch ein?
Ja, aber das ist ja schon ganz gut. Also man kann das natürlich auch kategorisieren. Die Kollegen der Rheinischen Post haben das heute mal gemacht und tatsächlich eine Typologie der Küsse veröffentlicht. Da gibt es als erste Kategorie den sozialistischen Bruderkuss. Also sozialistisch ist dabei wichtig. Politischer Kuss gewissermaßen. Erich Honecker mit Michael Gorbatschow. Das ist so ein bekanntes Bild.
Ja.
Man kann das heute sehen, abgemalt oder aufgemalt in der East Side Gallery in Berlin. Das zweite, auch ein politischer Kuss, aber ein bisschen abgeschwächt, das wäre der Merkel-Kuss, wie die Kollegen das genannt haben. Also die Frage, die wir eben hatten,
hat sie Macron,
den küsst sie rechts, links, rechts. Und bei Trump weiß man es nicht, haben wir jetzt nicht gesehen, müssen wir gleich nochmal gucken, ob es Bilder davon gibt.
Wir vermuten ja eher, dass sie das nicht macht.
Na, man weiß es nicht. Also vielleicht ist das ja auch gerade gut, um gute Stimmung zu machen oder so. Naja, jedenfalls also Bussi zwischen Staatschefs wäre der zweite, der Merkel-Kuss. Dritte Form, der Hochzeitskuss, ganz klassisch. Das hat schon was mit Liebe zu tun, aber eben auch mit in der Öffentlichkeit inszenierter Liebe. Und da fällt mir jedenfalls ein Kate und William. Das ist so ne auf dem Balkon des Buckingham Palace. Und ist natürlich nicht richtig intim, aber schon irgendwie auch schön. Und dann gibt's den viertens Siegerkuss. Der gilt gerne mal Objekten, die man eigentlich irgendwie nie erreichen kann. Ein Beispiel habe ich mir rausgesucht, 2007, der erste FC Nürnberg, Julia Möckel wird das freuen, unsere Redakteurin, hat 2007 den DFB-Pokal gewonnen zum letzten Mal und waren da Außenseiter und das sind sie sowieso immer und dann ist natürlich so ein Pokal was besonders Tolles und der wird dann auch besonders heftig geküsst, in diesem Fall zum Beispiel vom Spielführer Raphael Schäfer, der war damals Torhüter. Und dann gibt's fünftens noch den leidenschaftlichen Kuss, aber den sieht man dann natürlich nicht in der Öffentlichkeit, das wäre dann sowas für heute Abend.
Für heute Abend mal mit jemandem, den man gut kennt. Oder gar nicht.
Oder
auch nicht. Kann auch funktionieren.
Ja, oder das.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Line-up ist schon, ich sag mal, eine interessante Mischung. Shakira, Herbert Grönemeyer, Ellie Goulding, Andreas Borani, Pharrell Williams, Lena Meyer-Landrut und Coldplay. Die stehen heute alle auf der Bühne vom Global Citizen Festival in der Hamburger Arena am Volkspark, also das Ganze rund um den G20-Gipfel. Und für Chris Martin, das ist der Sänger von Coldplay und auch der Kurator dieses Festivals, den geht's mehr als nur um Musik.
We're doing concerts like this to show care that everybody in the world has enough to eat and enough to drink, you know? People are watching and people are listening to the decisions you make.
Also es geht ihm darum, dass man irgendwie ein Zeichen dafür setzt, dass es eben auf der Welt Menschen gibt, die nicht mehr hungern müssen. Dafür möchte er gerne ein Zeichen setzen. Und wir gucken nochmal drauf auf dieses Festival mit unserem Reporter vor Ort und das ist Nils Kinkel. Nils, also Chris Martin will den Politikern auf dem G20-Gipfel zeigen, dass sie eben auch unter Beobachtung stehen. Sehen die anderen Künstler, die jetzt dabei sind, das eigentlich auch so?
Genau, sie sind eingeladen worden, weil Chris Martin ist so der Schirmherr. Der hat wirklich die Leute angerufen. Wir haben gestern bei den Proben mit vielen Künstlern gesprochen, die gut befreundet sind. Sie haben tatsächlich persönlich einen Anruf bekommen. Da hat Chris Martin nochmal die ganze Sache erklärt. Also er ist heute hier, um eben diese Politiker noch an ihre Versprechen zu erinnern. Und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt. Und da haben die gar nicht lang gefackelt, sondern haben gesagt, da mache ich gerne mit. Er ist gerade von der Bühne gegangen, nach einer Dreiviertelstunde, hat das Eröffnungsset hier gespielt. Und da hat er unter anderem Shakira, weil du es von vorhin angesprochen, hat es auf die Bühne geholt. Da hat er auch dazu gesagt, natürlich, wir bringen hier Leute zusammen, die vielleicht sonst nicht zusammenpassen. Aber so ist das ja auch ein bisschen beim G20. Er sagte dann noch mit Ironie, es ist halt ein Experiment, auch für das deutsche Fernsehen. Aber es war tatsächlich spannend, die kolumbianische Sängerin zu sehen. Und Chris Martin hat sie dann akustisch an der Gitarre begleitet. Das ist gut aufgegangen. Davor gab es natürlich Party, die Klassiker Viva la Vida und so weiter. Also das Publikum findet das ziemlich gut.
Die Tickets für dieses Festival gab es ja umsonst. Allerdings musste man sich auf irgendeine Art und Weise vorab politisch engagieren, um zu beweisen, dass man halt aktiv ist. Wie hat das funktioniert?
Genau, ein Global Citizen, also ein Weltbürger, der kauft so ein Ticket nicht. Es gab gar keine Tickets zum Kaufen, sondern der engagiert sich, indem er seine Stimme erhebt. Ein Beispiel, man kann zum Beispiel, oder Global Citizens haben zuletzt die norwegische Regierung dazu aufgefordert, mehr Geld für die Entwicklung, für Entwicklungshilfe auszugeben, speziell im Bereich Bildung, und haben sozusagen den Twitter-Account der Regierung so bombardiert, dass die sich daraufhin im Büro von Global Citizens gemeldet haben und gesagt haben, könnt ihr nicht mal damit aufhören, wir erreichen unsere Wähler gar nicht mehr, wir sehen da nur noch eure Tweets, also können wir uns mal treffen, können wir mal reden. Dann haben sie sich tatsächlich zusammengesetzt und das Ergebnis ist, Norwegen hat daraufhin den Etat verdoppelt. Also hier kann man richtig Erfolg messen und darum geht es heute Abend auch. Es werden immer wieder mal Bilder eingespielt oder Videos, wo man sehen kann, wie viel tut eigentlich jedes G20-Land in Sachen Entwicklungshilfe. Und dazu gibt es dann kritische Fragen. Im Moment steht gerade Sigmar Gabriel, der Außenminister, auf der Bühne. Und er muss sich auch Fragen gefallen lassen von den Moderatoren.
Naja, wo du es gerade ansprichst, Sigmar Gabriel, Außenminister. Also das ist ja jetzt nicht nur eine Veranstaltung, wo viele Künstler und Musiker auf der Bühne stehen, sondern eben auch viele Politiker. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch die ein oder andere Kritik gegeben hat, weil ich meine, Politiker werden diese Bühne natürlich nutzen für ihre Botschaften.
Genau, Herbert Grönemeyer wird heute zum Beispiel auch noch auftreten. Ganz interessant, vor 10 Jahren hat er auch schon mal ein Festival organisiert, Meine Stimme gegen Armut oder Deine Stimme gegen Armut in Heiligendamm. Da wollte er keinen einzigen Politiker auch nur im Publikum sehen. Jetzt hat sich das ein bisschen was verändert. Allerdings hat Herbert Grönemeyer eben auf dem roten Teppich auch noch mal die Politiker ermahnt, hier keinen Wahlkampf zu machen.
Fakt ist, glaube ich, Sie dürfen nur auftreten, wenn Sie ein klares Versprechen machen. Sie dürfen hier keine Wahlkampfreden halten, sondern Sie müssen ganz klar sagen, was Sie versprechen. Und daran werden Sie dann gemessen. Ich glaube, Global Citizen hat auf der Welt 25 Millionen Unterstützer. Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter, dass wir als, ich denke, in meinen Augen, wir sind die Arbeitgeber der Politiker. Das sind unsere Angestellten. Das darf man nie vergessen. Und wir sind dafür da, die zu kontrollieren. Und deswegen hoffe ich nicht, dass heute Abend einer das nutzt, um hier Wahlkampf zu machen. Das fände ich ganz peinlich. Das ist auch kein bunter Eröffnungsabend für den G20-Gipfel. Sondern wer hier kommt, muss ganz klar was sagen und auch was versprechen. Und daran wird er gemessen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Ansage von Herbert Grönemeyer lag. Kurz danach hat auf jeden Fall Angela Merkel ihr Kommen abgesagt. Es waren zumindest Schnittchen vorbereitet. Aber sie hat eben heute auch viele Termine. Unter anderem sitzt sie, glaube ich, jetzt gerade noch mit Donald Trump zusammen.
Nils, danke erstmal an dich für deine Eindrücke. Also das Global Citizen Festival läuft heute Abend. Unter anderem spielen Coldplay oder auch Shakira. Das ist die Redaktionskonferenz schon wieder gewesen für heute. Armin Himmelrath und ich wünschen, dass unsere Zunge auch später noch funktioniert.
Beim Küssen, beim Welttag des
beim
Küssens.
Beim Knutschen.
Genau. Wenn es denn Gelegenheit gibt.
Es geht euch gar nichts an, ob der Armin
und ich
das später
nicht
machen. Vielleicht knutsche ich auch mit Dennis Horn. Der macht nämlich jetzt gleich was mit Medien für euch. Wir hören uns gerne morgen wieder. Eine Redaktionskonferenz, 17:45. Mein Name ist Sonja Meschka. Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.